Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, der seinem Namen gemäß in allen Ecken der Streamingdienste stöbert, um Trends und Entwicklungen zutage zu fördern. Mein Name ist Esther Stroh und ich will heute mal wieder ein paar Erfolgen hinterher spüren, die gerade bei Amazon auch ein bisschen für Furore gesorgt haben. Und da gibt es ein verstärktes Aufkommen von einer ganz speziellen Sorte Unterhaltung, die auch schon so ein bisschen in die Romantik-Sparte reingeht. Und da habe ich mir gedacht, wen kann ich mir denn für ein bisschen Romantik-Unterhaltung einladen? Und da bin ich natürlich auf meine liebe Kollegin Joana Müller gekommen. Hallo Joana.
Hallo.
Ich bin ja froh, dass ich jemanden habe, der auch dieses Genre gerne sich mal ansieht. Oder liege ich da falsch mit, wenn ich das so dich so einleite?
Nee, das stimmt schon. Ich gucke romantische Komödien sehr gerne. Ich gucke generell Liebesfilme sehr gerne. Ich gucke auch YA-Romanzen gerne. Also darum soll es ja heute auch gehen. Deswegen, ich bin hier schon ganz richtig.
Genau, von den Qualitäten davon kann man natürlich immer später noch ein bisschen genauer erörtern oder ausloten, was das mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz, wir sprechen hier natürlich vor allem von so Sachen wie der Serie Maxton Hall, die ja ein Mega-Erfolg war für Amazon letztes Jahr, oder auch die Filme, die zur Culpa Mia-Reihe gehören. Wenn das alles noch nichts ist, was ihr hier gehört habt, könnt ihr ja trotzdem dranbleiben und jetzt mal erfahren, worum es sich dreht. Und wenn ihr das schon kennt, dann bleibt natürlich auch dran und erfahrt mehr dazu. Deshalb sage ich viel Spaß und ab ins Streamgestöber. Als Menschen, die wir uns tagtäglich mit Streaming-Dingen beschäftigen, beobachten wir natürlich auch Trends und Erfolge, die sich so hervortun und die wir mit euch teilen wollen. Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon das Phänomen der sogenannten Dad-Serien unter die Lupe genommen. Also so Action-Unterhaltung, häufig mit Agenten, die sich schon eher an ein männliches Publikum häufig richtet, aber natürlich nicht nur. Und diese Woche wollen wir den Spieß mal ein bisschen umdrehen und in eine ganz andere Ecke von Amazon, Netflix und Co. schauen, als diese Agentenerfolge, nämlich eine Zuschauergruppe, eine Ecke, die auch sehr erfolgreich ist und die ich mal hier umschreiben würde als romantikgetriebene Young Adult Dramen. Würdest du da mitgehen, Joana, dass das ungefähr zusammenfasst, worum wir uns heute beschäftigen?
Ja, würde ich schon sagen.
Also genau, irgendwie romantische Stoffe für eine eigentlich jüngere Zuschauerschaft, aber da auch ist ja wieder nicht ganz trennscharf zu sagen, das schauen sich nur die Leute, weil sie nicht unter 20 an, das ist ja längst nicht so, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich. Genau, das haben wir heute mit euch vor. Und bevor wir da richtig einsteigen, gibt's hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Joana, fangen wir mal mit einer Einordnung an. Diese Erfolge romantischer Young Adult Stoffe. Wenn wir von Young Adult oder kurz YA, wie es ja auch abgekürzt wird, sprechen, wie würdest du das einer Person beschreiben, die noch nie davon gehört hat?
Gute Frage. Also ich habe jetzt nicht die genaue Definition parat, aber ich würde sagen, das sind Stoffe, die richten sich tendenziell eher an Leute, ich sag jetzt mal zwischen 12 und 20 vielleicht.
Ziemlich gut.
So in die Richtung zumindest.
Ich habe nämlich auch nochmal extra nachgeguckt, was jetzt die konkrete Definition ist und war dann doch überrascht, wie eng es eingegrenzt ist, nämlich offiziell die Altersgruppe 12 bis 18.
Ah ja, okay.
Also wirklich Jugend, was man vielleicht in Deutschland auch als Jugendbuch bezeichnen würde. Ich dachte immer, weil Young Adult steckt ja schon das Erwachsene auch mit drin, also junge Erwachsene, dass es auch noch ein Stück weiter reicht. Also selbst wenn man jetzt aus dem jugendlichen Alter schon raus ist, einfach junge Erwachsene, ist das vielleicht auch nicht ganz so trennscharf. Also wenn man beim Zensusbüro nachguckt, dann geht auch Young Adult bis 32 oder bis 45 manchmal, je nachdem, welche Bevölkerungsgruppen man zählt, aber im Literaturbereich tatsächlich 12 bis 18. Mhm. Und trotzdem heißt es natürlich auch, dass da schon reifere Themen drin sind. Also sowas wie Familienstreits, auch Drogen, Alkohol, Sex dürfen da drin vorkommen. Also es ist keine reine Kinderunterhaltung mehr, sondern es geht schon aufs Älterwerden, aufs Coming of Age auch zu. Und ja, der Begriff vielleicht, wenn es euch interessiert, kam 1940 das erste Mal auf und hat sich seitdem aber ganz stark auch in der Literaturszene durchgesetzt und jetzt stärker immer auch im Serienbereich, Filmen natürlich auch. Also wir haben da romantische Stoffe, die sich vorrangig an ein Young Adult Publikum richten. Ich würde schon sagen vorrangig Frauen, wir wollen hier keinen Stempel draufdrücken, aber ich glaube, das ist ausnahmsweise mal eine Sparte an Streaming-Unterhaltung, die von mehr Frauen als von Männern geschaut wird.
Ja, dem würde ich, glaube ich, auch zustimmen. Ich sträube mich auch immer ganz extrem, solche Zuschreibungen zu treffen. Ja. Aber da können wir wahrscheinlich dann auch später nochmal drüber reden, warum das auch so ist.
Ja, ja.
Genau, das hat ja auch irgendwie, glaube ich, Gründe. Deswegen kann man das wahrscheinlich schon so sagen, ja.
Genau. Und es ist ganz interessant, ich habe mal ein bisschen zurückgeschaut. Es gab ja romantische Komödien und sowas gibt es ja schon ewig, aber das gab eine gewisse Stagnation so nach den 2000ern, wo man merkte, okay, das Genre ist irgendwie gerade ein bisschen unpopulär geworden, es kommt nicht mehr so viel davon ins Kino und erst Netflix hat dann so im Stream ein bisschen geschaut, wie kann man das eigentlich wieder ankurbeln und hat dann sehr erfolgreich so Sachen gemacht wie Kissing Booth, To All the Boys I've Loved Before, sind ja alles bekannte Reihen, die richtig erfolgreich waren und bei Netflix auch Menschen angelockt haben. Also immer noch irgendwie eine Zuschauerschaft, die da ist und danach lächzt jetzt diese Unterhaltung, die vielleicht ein bisschen auch vorenthalten wurde, wieder zu bekommen. Und jetzt sind wir interessanterweise in den 2020ern angekommen und Amazon Prime hat vor allem diese Sparte für sich entdeckt, um da Filme und Serien auch en masse zu produzieren und gucken, was haften bleibt, was Erfolge mit sich bringt. Und letztes Jahr hatten wir einen großen Erfolg mit Maxton Hall, einer deutschen Serie, interessanterweise, die trotzdem international zu einem riesigen Hit wurde. Und ich würde sagen, damit fangen wir vielleicht einfach mal an und schauen uns diese Serie etwas genauer an. Johanna, wenn dich jemand fragt, was ist ein Maxton Hall, habe ich noch nie von gehört. Stell uns doch mal ein bisschen vor, was dahinter steckt.
Gerne. Also Maxton Hall ist eine sechsteilige Serie bei Amazon eben. Die dreht sich um die junge Schülerin Ruby Bell, die eher so aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Die bekommt ein Stipendium an dem Elite-Internat Maxton Hall. Und ihr Traum ist es, an der Oxford-Uni zu studieren. Also sie ist sehr ehrgeizig und so. Und ja, ihr Gegenpart ist James Beaufort, ein reicher Schüler, der eben auch in Maxton Hall zur Schule geht und sehr beliebt ist. Er kommt aus wohlhabendem Hause, ist Sohn eines der größten Modehäuser in Großbritannien.
Der hat schon so einen Namen, Beaufort.
Ja, genau, James Beaufort, das klingt schon sehr fancy auf jeden Fall. Genau, und die beiden sind natürlich absolute Gegenteile quasi voneinander, lernen sich dann aber über ein großes Geheimnis zufällig kennen, von dem Ruby erfährt, und ja, dadurch geraten sie dann immer wieder aneinander und verlieben sich dann im Endeffekt aber
ganz
doch ineinander. Ganz unerwartet, genau.
Es
ist so eine klassische Enemies-to-Lovers-Geschichte, die ja häufig in diesen Stoffen vorkommt oder adaptiert wird. Genau, und es war super erfolgreich. Also die Serie kommt aus Deutschland und ich glaube, mit diesem Erfolg hat wahrscheinlich auch niemand so richtig gerechnet, ne? Ist international vor allem sehr krass eingeschlagen. Also es war die erfolgreichste nicht englischsprachige Amazon-Serie des letzten Jahres.
Das
also
muss man sich
2024.
mal auf der Zunge vergehen lassen, ja.
Genau, also es ist
da
richtig,
gab's so Sachen wie
krass.
Staffel 2 von Herr der Ringe, aber nein.
Na, ich weiß nicht genau, also nicht englischsprachig.
Ach, nicht englischsprachig,
ne? Ich glaube,
okay,
es ist jetzt
okay.
Nicht...
aber gut, die hat ja auch nicht so Erfolgszahlen geschrieben. Insofern, also es ist einfach durch die Decke gegangen, überall in allen Ländern von Amazon.
Genau, also in über 120 Ländern war sie in den Top 10. Es war im Endeffekt auf Platz 3 der erfolgreichsten internationalen Titel, also Film- und serienübergreifend sogar bei Amazon. Also wirklich ein unglaublicher Erfolg, dem dann natürlich jetzt auch dieses Jahr eine zweite Staffel folgt, natürlich. Und die Bewertungen sind tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Also bei Moviepilot hält die Serie tatsächlich so eine 6,4 bei 100 Bewertungen. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber trotzdem 6,4.
Für das Genre ist es sehr gut, würde ich sagen.
Ist schon gut, genau, vor allem wenn man das vergleicht so mit anderen Sachen, über die wir vielleicht später noch reden.
Ja.
Bei Rotten Tomatoes habe ich auch nochmal geguckt. Also der Kritikenscore ist bei 67%, das so ungefähr vielleicht der Moviepilot-Bewertung entspricht. Ja. Der Audience-Score allerdings ist bei 91%.
Wow.
Also
okay.
Scheint
die Fans
da
sind
schon nochmal, genau. Ich glaube, in dieser Zielgruppe kommt es einfach sehr, sehr gut an, auch wenn man es vielleicht aus einem kritischeren Gesichtspunkt vielleicht ein bisschen anders bewerten würde, aber ja, das ist dann doch irgendwie sehr bemerkenswert. Auch bei IMDb sind es 7,5 Punkte. Also es ist wirklich nicht schlecht bewertet. Genau.
Es hat auch eine Vorlage, oder, diese Serie?
Es hat eine Vorlage, genau. Es basiert auf der Romanreihe von Mona Kasten, also eine deutsche Autorin. Die hat 3 Bücher geschrieben, Save Me, Save You und Save Us. Und die erste Staffel hat quasi diesen ersten Roman, Save Me, adaptiert. Und genau, die zweite Staffel wird dann den zweiten Roman adaptieren und die dritte Staffel dann den dritten wahrscheinlich. Genau.
Ja, das ist Maxton Hall in a nutshell.
Das ist, ja, genau. Also, ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist so ein bisschen, ich glaube, dieses Internat ist halt einfach so sehr prägnant.
Ja.
Wo das halt irgendwie stattfindet. Ne? Es wurde im Schloss Marienburg gedreht. Das ist einfach so ein sehr picturesque Schauplatz. Und
schön
so. Und
in der Nähe von Hannover gelegen.
Genau.
Ja.
Soll aber eigentlich dann in Großbritannien spielen. Mhm. Also es hat auch so ein bisschen diesen internationalen britischen Flair. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ein krasses Zugpferd. Ne? Dass es einen so reinzieht in diese Dark Academia-Ecke so ein bisschen. Mhm. Es gibt da dieses tolle Schloss. Es gibt so ein bisschen Harry Potter-Vibes. Und dann hat man halt so diese Romanze im Mittelpunkt der Serie, die ja total abenteuerlich und aufbrausend ist. Also wenn man das vielleicht noch so dazu sagt. So,
ja, ja,
dass,
doch, das ist wichtig.
Ja.
Und eigentlich auch spannend, dass man sagt, eine deutsche Serie über ein britisches Internat ist international dann erfolgreich. Also,
ja, ja, total. Und genau, die heißen ja dann auch Ruby und James und so. Und das ist aber eigentlich
so
eine deutsche Serie. Genau, es ist, finde ich, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und wirkt für mich auch nicht immer so ganz authentisch.
Ja.
Aber ich glaube, gerade für so ein internationales Publikum ist das dann super, ne, die halt jetzt nicht aus Deutschland kommen,
ja,
zum Beispiel,
ja,
ne, das,
ich glaube tatsächlich,
also,
auch ne, die jüngere Zielgruppe macht sich darüber nicht so Gedanken wie wir, dass wir denken, warum kann man es jetzt nicht in Deutschland ansiedeln?
Ja, ja.
Und es hat ja auch früher schon funktioniert bei dieser Smaragdgrün, wie heißt die,
Rubinrot-Reihe,
so. Das war ja genauso, auch
ja, ja,
in
total.
England und deutsche Produktion, nur halt als Filme.
Ja.
Ja, spannend. Kann man denn vom Cast jemanden kennen aus dieser Maxton Hall-Serie, die man vorher schon mal irgendwo angetroffen hat?
Ja, also Ruby wird gespielt von Harriet Herbig-Mutton. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Genau, die war zuvor unter anderem in der Bibi und Tina-Serie von Amazon zu sehen. Also
eigentlich der ideale nächste Schritt, würde ich sagen, jetzt.
Genau,
nach
genau.
So einer Kinder-Jugend-Serie, einer Jugend-Erwachsenen-Serie.
Genau, und der Damian Hardung, der hat vorher schon einige Sachen gemacht, unter anderem Club der Roten Bänder, was ja eine sehr erfolgreiche Serie war. War auch schon bekannt aus How to Sell Drugs Online Fast, wo er eine Nebenrolle innehatte. Und auch sowas wie Das schönste Mädchen der Welt.
Mhm.
Also auch ein sehr erfolgreicher deutscher Film. Also der hat schon einiges gemacht, genau. Und ist dadurch jetzt aber auch nochmal sehr durch die Decke gegangen.
Also hat jetzt schon seinen Star-Status Status eingesammelt damit, würde ich sagen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Also das ist Maxton Hall, Internatsgeschichte mit Romantik und natürlich auch mit Fortsetzung schon in Aussicht auf einer Buchvorlage.
Genau.
Ich würde sagen, bevor wir uns ein bisschen der Analyse da widmen, würde ich einfach mal umgekehrt noch die zweite Sache, die wir hier reintragen wollen, vorstellen, um dann sozusagen eine Basisdaten zu haben, mit denen wir arbeiten können. Und nach einer Serie haben wir euch noch eine Filmreihe mitgebracht, die auch sehr erfolgreich ist bei Amazon, und zwar die Culpa Mia-Reihe, die in Spanien ihren Ausgang nahm. Also wir haben was Deutsches, wir haben was Spanisches und beides ist international riesengroß geworden.
Mhm.
In Culpa Mia geht es um die 17-jährige Noah. Die zieht mit ihrer Mutter um, nachdem die Mutter einen Milliardär geheiratet hat, mit dem sie total glücklich ist. Die Tochter allerdings weniger, weil sie jetzt da entwurzelt wird und neu anfangen muss und in so einer reichen Umgebung ankommt und vor allem sich mit ihrem neuen Stiefbruder Nick anlegt. Der ist nach außen der perfekte Sohn, aber hat auch eine rebellische Ader, so ein bisschen als Bad Boy, fährt er zum Beispiel illegale Autorennen und legt sich damit gefährlicher Konkurrenz an. Aber auch sie ist eine gute Fahrerin, wie es der Zufall will, und so kommen sie sich trotz Streitereien, wir merken es mal wieder, näher und entwickeln aus dieser Feindschaft dann so langsam irgendwie eine Anziehungskraft, die sie sich selber nicht so richtig erklären können. wissen irgendwie, dass es wahrscheinlich falsch ist, so als Stiefgeschwister sich romantisch einzulassen, man weiß es nicht. Und dann kommt noch dazu, dass Noah auch bedrohliche Botschaften von ihrem gewalttätigen Vater enthält, der jetzt gerade aus dem Gefängnis entlassen ist. Das kommt noch als zusätzliche Komponente dazu. Und so ein bisschen irgendwie eiskalte Engel trifft alle anderen, so Klassenunterschiede treffen aufeinander, verbotene Liebe und natürlich auch wieder, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Enemies to Lovers, also aus Feinden werden Geliebte, ist da mit drin. Und auch dieser Film hat eine Vorlage als Roman, die ursprünglich bei Wattpad erschien. Das ist vielleicht ein Begriff, der später nochmal erfallen wird. Auch das ist so eine Literaturplattform, auf der Menschen gerade so international englischsprachig viel veröffentlichen können und wo häufig Werke groß werden, bevor sie überhaupt einen Verleger gefunden haben und die dann daraufhin erst sozusagen als Buch herauskommen. Die Trilogie erschien 2017, 2018, also relativ dicht dann, die drei Romane, die es dazu gibt, die jetzt auch als drei Filme adaptiert wurden, beziehungsweise noch werden. Dazu gehören Mia Culpa, Meine Schuld, heißt der im Deutschen, der vollständige Titel, der 2023 kam, hat eine 1,6 Bewertung bei Moviepilot und eine 1,6 bei IMDb. Ist also noch sehr solide, würde ich sagen. Nicht ganz.
Eine 1,6?
Eine 6,1.
Ich dachte gerade schon so, also das ist ja vernichtend.
Entschuldigung, falsch rum. 6,1 okay. Meinte ich natürlich in beiden Fällen.
Okay.
Und als nächstes kam dann 2024, also ein Jahr später, Culpa Tuya, Deine Schuld. Wir merken dann, das ist auch ein Schema, das hat dann schon nur noch eine 5,3 bei Moviepilot und eine 5,2 bei IMDb. Da ist der Wertungsschnitt schon ein bisschen abgefallen. Und dann kommt dieses Jahr, also wieder ein Jahr später, auch noch der dritte Teil, der dann Nuestra Culpa, Unsere Schuld heißt. Also meine, deine, unsere Schuld. Oder bei dir war es die Romanvorlage
Save me, save you, save us.
Okay.
Das ist quasi das Gleiche.
Und ganz interessant, bei dieser Trilogie ist dann auch noch, das war so erfolgreich, gerade als Film, natürlich auch bei Amazon, dass jetzt auch noch ein Spin-off entwickelt wurde, weil das Original ja spanischsprachig ist, beziehungsweise hat natürlich eine Synchro, aber ist dann nicht dasselbe, weil die Engländer nicht so gern oder die US-Amerikaner nicht so gern Untertitel lesen. Da kam jetzt auch noch vor kurzem, nämlich im Dezember letzten Jahres, Culpa Mia, meine Schuld, Doppelpunkt, London oder My Fault, wie es eigentlich nur im My Fault London, wie es im Englischen heißt. Und das hat jetzt aktuell eine Bewertung von 5,5 bei Moviepilot und 6,2 bei IMDb. Also spielt sich alles so zwischen 5 und 6,5 ein. Genau. Und jetzt wurde gerade auch frisch angekündigt vor zwei Wochen, dass auch zu diesem Spin-off noch die zwei weiteren Fortsetzungen folgen. Wir haben dann am Schluss also sowohl die spanische Trilogie vollgemacht, als auch die englischsprachige Trilogie dieser Romanverfilmung. Also quasi, ja, zwei Trilogien von Amazon ins Boot geholt, um da weiter Zuschauer anzulocken und Zuschauerinnen. Und wenn man es so beobachtet, das sind alles Sachen, die sind regelmäßig in den Wochencharts. Wir kriegen da immer so Update-Mails von Amazon, wo man sieht, man denkt, wieso ist dieser Film jetzt eigentlich schon wieder in den Charts, obwohl es gar keinen Anlass dafür gibt? Und auch der zweite Teil schoss jetzt im Dezember 2024 nach der Veröffentlichung in 75 Ländern auf Platz 1. Also da haben wirklich Leute auch drauf gewartet, dass da die Fortsetzung kommt. Und Mia Culpa hat natürlich auch das Aushängeschild von Amazon, der erfolgreichste nicht englischsprachige Film zu sein auf der Streaming-Plattform, was man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss.
Mhm.
Und Amazon ist da nicht so offen wie Netflix zum Beispiel, dass da genaue Zahlen veröffentlicht werden, aber wir haben da zumindest diesen Anhaltspunkt von Erfolg, okay, das ist da ganz oben auf Platz 1 bei allen nicht englischsprachigen Filmen.
Ja.
Und wenn da ist natürlich der Erfolg gegeben und deswegen muss man da immer wieder dran anknüpfen. Und deshalb haben wir eine große Filmreihe, die aktuell sogar noch länger als Maxton Hall ist, wenn man wahrscheinlich die Laufzeit zusammenrechnet. Mal gucken, weiß ich nicht ganz. Aber
schwimmt so
auf einer Wellenlänge, würde ich sagen. Das sind die zwei großen Sachen, die wir uns ein bisschen vorgeknüpft haben. Maxton Hall und Mia Culpa, Culpa Mia und die ganzen dazugehörigen Teile. Bevor wir uns den noch weiteren Beispielen widmen, würde ich sagen, schauen wir doch erstmal uns an, was zeichnet eigentlich diese zwei Sachen aus? Was haben die gemeinsam, dass man sagen könnte, wie die schmeißen wir hier in eine Ecke oder sagen, das ist irgendwie so ein Amazon-Erfolg, den sie als Geheimnis für sich entdeckt haben, um das auszunutzen? Was fällt dir da auf den ersten Blick auf?
Also ich finde, ganz ausschlaggebend daran ist, dass die beiden Sachen halt eben auf Vorlagen basieren erstmal, ne? Also auf Romanreihen oder eben diesen Wattpad-Online-Geschichten, die von Frauen geschrieben wurden. Also da haben wir erstmal so eine Stimme hinter, die irgendwie, ja, sich ausdrücken, Geschichten schreiben und dann eben auch junge Frauen als Hauptfiguren ins Zentrum stellen. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr ausschlaggebend für den Erfolg dieser Sachen und warum sich halt eben auch vor allem Frauen oder Mädchen vielleicht damit identifizieren oder das gerne gucken, weil wir eben diese Hauptfiguren als Frauen im Zentrum haben, aus der die Geschichte erzählt wird. Und dann haben wir halt auf der anderen Seite einfach diese Romanze mit dem Bad Boy. Also das kann man, glaube ich, sowohl für Maxton Hall sagen, als auch für die Culpa-Reihe. Ne? Mhm. Also sowohl James Beaufort als auch der, jetzt fällt mir gerade Nick.
Ja, genau.
Der Nick sind halt beide irgendwie gut aussehend, wohlhabend. Sie sind irgendwie ein bisschen problematisch am Anfang, ein bisschen gefährlich, sind beliebt, machen mit allen möglichen Frauen rum und so weiter. Und dann kommt
die eine Person,
für die sie dann alles hinwerfen und alles ändern. Und dann sind sie auf einmal so richtig die netten Typen, die dann den großen Beschützer spielen. Also ich glaube, das sind so die, das ist der Kern, glaube ich, der diese Sachen irgendwie verbindet, oder?
Ja, denke ich auch. Gerade dieses Bad Boy habe ich auch immer wieder gesehen. Ja. Mir ist auch noch gar nicht aufgefallen, dass es vor allem weibliche Autorinnen sind, also die das schreiben. Aber du hast natürlich völlig recht, gerade das ist die Leserschaft, die da kommt. Und häufig, ich glaube, beide Sachen sind auch bei Wattpad zum ersten Mal erschienen, bei dieser Literaturbörse, bevor sie oder auch erstmal sozusagen amateurhaft veröffentlicht und hatten dann schon einen Followerschaftskreis, eine Anhängerschaft, die das gelesen haben, bevor es auch literarisch groß wurde. Und das finde ich immer ganz spannend, dass irgendwie wahrscheinlich auch Amazon darauf guckt, dass das schon vorher einen Kreis gezogen hat, wo Leute sich für interessiert haben, bevor irgendjemand sich vielleicht werbemäßig dahinter stellen konnte und sagt, schaut das oder das ist was für euch.
Ja, genau, also so ein bisschen wie bei IPs, ne? Sonst, wenn irgendwelche Sachen halt schon etabliert sind als Franchise irgendwie, dass man sagt, okay, das ist nicht ganz so gefährlich, so sich da rein zu investieren, sondern wir wissen, das kommt eigentlich gut an. Und bei Wattpad ist ja auch so das Interessante, User können da ja tatsächlich auch Sachen kommentieren, also wenn Leute da ihre Geschichten hochladen und so werden häufig dann auch die Geschichten dort weitergeschrieben, also von den AutorInnen.
Angeregt vom Feedback.
Genau, und teilweise auch Storylines und so verändert und so weiter. Also deswegen hat man da, glaube ich, einfach schon so eine große User-Nähe oder so eine Fan-Nähe zu diesen Geschichten. Wo es dann einfach, glaube ich, einen fruchtbaren Boden gibt, das dann halt auch zu verfilmen.
Also dass die auch schon entstehen mit Feedback der Zuschauerschaft, die es dann später schauen oder lesen wird, das ist schon spannend im Wechselspiel. Ja, mir ist ansonsten noch aufgefallen, es sind schon häufig natürlich junge Menschen im Vordergrund und auch häufig weiße heterosexuelle Beziehungen, muss man auch dazu sagen. Also die Neuverfilmung jetzt von My Fault London, die englischsprachige, die hat dann zwar auch sich nicht ganz dran gehalten, bei dem Hauptpaar, sag ich mal.
Okay.
Da ist der Nick dann auch besetzt als, weiß ich gar nicht, wie man das einordnen würde. Also es ist alles mit drinne.
Okay.
Also er ist nicht mehr nur rein weiß.
Okay.
Und deshalb, aber ist schon interessant, fand ich irgendwie interessant als Beobachtung schon von erstmal der erste Erfolg ist schon meistens ein weißes Paar, ein heterosexuelles Paar, weil wahrscheinlich das auch immer noch das ist, worauf die meisten sich irgendwie einigen können. Also selbst eine queere Zuschauerschaft kann ein heterosexuelles Paar durchaus shippen. Aber umgekehrt ist es leider eben nicht immer so.
Ja, oder es ist vor allem einfach eine größere Gefahr, glaube ich, für einen großen Streamer. Also dann, also ich glaube halt so eine queere Geschichte würde wahrscheinlich einfach nicht so erfolgreich werden, leider.
Ja.
Als halt einfach hetero-Paar.
Ja, ja.
Ne? Also da ist einfach die Gefahr nicht so groß, dass es dann floppt oder dass es vielleicht dann wirklich nur nischig was anspricht.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten muss aber natürlich auch mal ein bisschen Herzschmerz drin sein. Liebe und Hass, diese gegenseitigen Pole von der Anziehungskraft sind sehr häufig zu erkennen. Immer dieses, ich weiß noch nicht genau, ob ich es wirklich toxisch nennen würde, was sie als Liebesbeziehung haben, die zwei Beispiele, die wir uns rausgesucht haben. Mhm. Weil irgendwie ist er schon so ein Bad Boy, aber er hat dann doch immer auch wieder die Qualitäten, mit denen er sozusagen diese Grenze überschreitet, von der ist jetzt kein Typ, der Frauen schlägt oder sich da irgendwie anderweitig über so eine Grenze hinwegsetzt, die jetzt nicht wieder gut zu machen wäre.
Mhm.
Also das ist einfach so eine unterschwellige Bedrohung und Gefahr, die mitschwingt, aber dann irgendwie auch aus dem Weg geräumt werden kann letztendlich.
Ja, 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 genau. Und er legt dieses Verhalten dann ja auch ganz schnell meistens dann ab.
Ja.
Also wenn dann sie auftaucht, dann ist er auf einmal irgendwie auch der Engel.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr spannend, dass es halt nicht zwangsläufig englischsprachige Unterhaltung ist, die wir hier als Erfolgsmodell beobachten können, also sondern jetzt in diesem Fall aus Deutschland und aus Spanien, also sprachübergreifend schon Anklang findet, weil natürlich heutzutage auch viel untertitelt bzw. auch synchronisiert wird bei den großen Streamenden. Nichtsdestotrotz, fand ich es irgendwie witzig, weil man denkt sonst immer, ja, die großen englischsprachigen Sachen haben ja eigentlich die meisten Erfolgschancen, weil einfach so viele Leute Englisch sprechen, aber dem ist hier gar nicht so unbedingt so. Hast du die beiden Sachen jeweils im Original geguckt oder hast du in der deutschen Synchronisation gesehen?
Also Maxon Hall ist ja deutsch, ne? Habe ich es dann natürlich auf Deutsch geguckt und ja, ich hatte ein kurioses Phänomen jetzt mit Culpa Mia, weil irgendwie hat das in meinem Amazon-Player mit den Untertiteln nicht so gut funktioniert. Da sind die so versetzt, immer aufgetaucht. Okay. Ich wollte es nämlich gerne auf Spanisch gucken. Und es hat einfach nicht geklappt. Also die Untertitel wurden nicht zeitgleich irgendwie ausgespielt. Also ich weiß nicht, Amazon, falls jemand zuhört, vielleicht mal den Player überarbeiten. Aber dann musste ich es im Endeffekt auf Deutsch gucken.
Um das irgendwie genießen zu können.
Damit ich es überhaupt gucken konnte. Weil ich Spanisch leider nicht spreche. Fand ich dann sehr schade. Also ich gucke auf jeden Fall sonst immer original, weil ich einfach finde, das Schauspiel und auch so die Dialoge kommen einfach irgendwie besser rüber, finde ich immer so. Kannst du immer so ein bisschen besser beurteilen. Aber ich fand es auch auf Deutsch, die Synchronisation war okay.
Ich fand es sehr faszinierend. Ich habe mit einer Freundin gesprochen und die meinte, sie hat sich Maxon Hall in der englischen Synchronisation angeschaut, wo ich dachte, das ist doch eine deutsche Serie. Aber sie meinte, ja, sie guckt sonst keine deutschen Serien, aber dadurch konnte sie das irgendwie sozusagen dann reinfinden, weil es halt ihr dieses internationale Feeling gegeben hat.
Ja.
Und das fand ich auch eine sehr interessante Beobachtung, dass man sagt, okay, sowas gibt's anscheinend dann auch, dass man sich lieber für die internationale Auswertung interessiert.
Dann ist es vielleicht auch nicht so awkward, dass die da alle einen auf England machen.
Ja, so. Ach so, das kommt natürlich noch dazu, ja stimmt.
Vielleicht müsste man das mal probieren, ja, vielleicht ist es dann besser, wer weiß.
Zweiter Rewatch bitte mit einem auf Englisch. Und was ich noch relativ spannend finde, glaube ich, zu beobachten ist, und für den Streamer, für Amazon natürlich auch wichtig, dass solche Produktionen, glaube ich, einen relativ geringen Produktionsaufwand haben. Also klar hat man so ein Schloss oder sowas als Schauplatz, was schön aussieht und was man auch buchen und so muss. Aber trotzdem denke ich, dass es relativ billig zu produzieren ist, weil man halt keine teure Action hat. Okay, ein paar Autorennen, ja.
Ich würde gerade sagen, bei Culpa Mia hat man ja schon so ein bisschen diesen Action-Plot.
Aber ich denke gerade an sowas wie große Spezialeffekte, die am Computer hergestellt werden müssen. Riesige Stars, die man sich ranholen muss, um die man bezahlen muss. Das fällt auf den ersten Blick erstmal alles weg. Und deshalb kann man so ein, ich glaube, ich für einen relativ geringen Aufwand vergleichsweise mit anderen Produktionen dann doch viel Erfolg reinholen für den Streamer. Und das ist natürlich dann auch wieder spannend. Ich habe noch ganz interessant gefunden, die CEO, Amazon MGM-Chefin Nordeuropas, Tara Ehrer, nennt die sich, hat mit Deadline gesprochen über die Strategien, die Amazon so verfolgt bei YA, also die romantikgetriebenen Young Adult-Dramen. Und die hat gesagt, YA ist kein Genre, sondern eine Zuschauerschaft. Das Publikum schert sich nicht um die Sprache oder den Content. Da habe ich auch was gestutzt und dachte, Moment, okay, Sprache kann ich jetzt verstehen, weil wir haben ja festgestellt, ist Spanisch und Deutsch sprechen wahrscheinlich die meisten auf der Erde jetzt nicht unbedingt. Aber wieso nicht mal den Content? Und da musste ich dann natürlich dann weiterlesen, was sie damit eigentlich meinte oder ausdrücken will. Also zum Beispiel Culpa Tuya war 90% außerhalb Spaniens gesehen worden, tatsächlich von Amazons Publikum, meinte sie. Und nicht so sehr von den Englischsprachigen.
Okay.
Also das heißt, der Erfolg kommt wirklich anscheinend aus Ländern, die, weil Amazon ist ja weltweit verfügbar, die darauf zugreifen und denken auch international, schaue ich mir Maxon Hall an oder halt Culpa Mia. Und deswegen kam dann überhaupt auch erst zum Beispiel die englischsprachige, dieses Remake zustande, weil sie dachten, das ist noch eine untapped audience, also eine Zuschauerschaft, die sie noch nicht richtig ausgeschöpft haben, weil halt vielleicht die Leute einfach zu faul sind, Untertitel zu lesen oder es einfach auch vielleicht nicht gewohnt sind. Wir wachsen ja ein Stück weit auch damit auf. Sie meinte auch natürlich, beide Bücher waren auf Wordpad sehr erfolgreich und sie führte dann auch weiter zur Strategie aus, wir suchen Bücher jetzt nicht mehr, indem wir auf die New York Bestsellerlisten schauen. Wir suchen nicht traditionelle Publisher oder Agenten. Ich lebe auf BookTok.
Okay.
Also vielleicht zur Erklärung, BookTok ist ja auch schon ein länger ein Phänomen. Also die Social-Media-Plattform TikTok hat da ja eine Untergruppe, wo sich Leute über Bücher austauschen mit kurzen Videos und völlig begeistert sind. Und da entstehen regelmäßig Trends, die riesengroß werden. Mhm. Und da auch zuerst groß werden, weil alle sich über Mundpropaganda quasi weiter sagen, das ist ein Buch, was ihr euch anschauen müsst. Das ist total romantisch oder hat eine ganz tolle Prämisse. Da ist ja zum Beispiel auch dieser riesen Fantasy-Erfolg, der jetzt gerade auch um sich greift und von Amazon verfilmt wird, Fourth Wing, riesig geworden. Und natürlich schaut sie auf BookTok, sagt sie, aber gleichzeitig sind wir jetzt auch schon in einem Zeitalter, wo BookTok so erfolgreich ist, dass es auch wiederum die New York Bestsellerlisten beeinflusst, weil halt so viele Leute es kaufen und dadurch rutscht es ja auch hoch in den Verkaufszahlen.
Ja, klar.
Und das ist natürlich spannend zu sehen, okay, da ist jetzt, sind sie auch viel mehr schon an den Nutzenden, an den Lesenden dran, um ihre Trends auszuloten, als zu warten, bevor die vielleicht nach 2 Jahren oder so erst entstehen, wenn ein Buch auf einmal ein Erfolg wird.
Ja, ja, das ist echt total spannend.
Und außerdem führt sie noch aus, fand ich auch noch spannend, sie meinte, große Stars sind dem Publikum relativ egal. Sie wollen eher mit den Figuren sympathisieren, die irgendwelche Hindernisse durchlaufen. Und das ist natürlich auch, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, interessant für Amazon zu sagen, man muss sich jetzt hier nicht ein Star-Vehikel einkaufen, um erstmal Leute anzulocken, sondern eigentliche Lockmittel ist die Geschichte, die man vielleicht kennt oder zu kennen glaubt, weil man schon was Ähnliches auch gesehen hat. Und ja, das ist auch eine Erfolgsstrategie, die anscheinend funktioniert. Und als letztes habe ich noch, um den Zitat auch abzuschließen, den Head of German Originals Amazon MGM, Philipp Pratt, gefunden, der auch meinte, wir haben verschiedene Versuche auch durchlaufen, also haben amerikanische Originale bei Amazon eingekauft, deutsche Serien ausprobiert, mit denen sie gescheitert sind. Habe ich mich dann gefragt, wovon redet der so? Von wahrscheinlich der Greif, das hat ja auch nur eine Staffel gemacht und war dann wieder weg. Und hat dann so ein bisschen wischiwaschi gesagt, ja, man braucht eine kreative Crew, ein talentiertes Team, großartige Story, um dann sich irgendwie ein Hit-Puzzle zusammenzusetzen aus unterschiedlichen Elementen. Aber letztendlich sind wir jetzt dann doch irgendwie bei so romantischen Erfolgen angekommen, die anscheinend dann funktionieren und diese Zielgruppe, von der die Tara Ehrer sprach, gefunden haben. Nämlich, da sind wir dann wieder wahrscheinlich bei der weiblichen Zuschauerschaft, die halt vielleicht nicht unbedingt die Reacher, großen Reacher-Serien oder so bei Amazon gucken, sondern eher was anderes. Genau. Das also vielleicht so ein bisschen, um einen Einblick in die Strategie von Amazon zu erhalten. Fallen dir noch andere Beispiele an, die so auch dazu passen, zu Maxton Hall oder der Culpa-Reihe, wo du sagst, das gab's vielleicht vorher schon oder auch nachher, was irgendwie daran anknüpft, was vielleicht vergleichbar ist?
Ja, also ich würde sagen, da gibt's auf jeden Fall einige Sachen, sowohl im Kinobereich, aber eben auch Streaming-Bereich bei Amazon und Netflix, ne? Also mir da sofort eingefallen ist oder womit ich Maxton Hall auch zum Beispiel das erste Mal verglichen habe, als es also auf den Tisch kam, war die After-Reihe, die ja auch sehr erfolgreich war. Ich glaube, 5 Filme gab es da. Und es ist auch ja eine Reihe gewesen, die auf Wattpad quasi gestartet hat, auf einer Vorlage basiert. Und ich glaube, die Hauptfigur, die männliche Hauptfigur, basiert eigentlich auf Harry Styles, also auf dem Popsänger, One Direction Popsänger.
Ja.
Und so hat sich das irgendwie als Fanfiction so ein bisschen etabliert und ist dann halt eben sehr erfolgreich geworden.
Da sind ja schon andere große Sachen ähnlich gestartet, wenn man überlegt, dass 50 Shades irgendwie, eine
Fanfiction von Twilight?
Ja, genau.
Genau, und das war auch so eine Enemies to Lovers Geschichte und er ist so der Bad Boy und so. Also das ist sehr, sehr ähnlich gewesen. Dann hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt, The Kissing Booth ist, glaube ich, auch eine ähnliche Geschichte, die da reinfällt, auch auf Wattpad gestartet. Ich glaube, die Autorin war damals 13, als sie das geschrieben hat.
Was? Das wusste ich gar nicht.
Ja, genau, und so hat sich das dann irgendwie, auch eine dreiteilige Reihe ist dann ja bei Netflix daraus geworden und hat ja Joey King und Jacob Elordi zum Beispiel auch zu großen Stars gemacht. Wo es dann eher so drum ging, da steht, glaube ich, die Hauptfigur so zwischen 2 Brüdern, ne? Also einmal ihrem besten Freund, einmal so dem älteren Bruder, der irgendwie auch so ein Bad Boy ist. Also ja, man findet diese Trope da immer wieder. Dann gibt es zum Beispiel 2 Serien, einmal bei Netflix und einmal bei Amazon. Ich und die Walter Boys und Der Sommer, als ich schön wurde.
Oh, Der Sommer, als ich schön wurde, habe ich auch geguckt,
ja,
die ersten 2 Staffeln.
Ich habe, glaube ich, mindestens die erste Staffel geguckt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich auch die zweite Staffel geguckt habe, aber die Serien sind sehr ähnlich. Also Ich und die Walter Boys, auch wieder eine Wattpad-Vorlage. ein Mädchen steht zwischen zwei Brüdern, einer ist der Bad Boy, einer ist so der Good Guy und der Sommer, als ich schön wurde, ist im Endeffekt ähnlicher Plot. Mhm. Basiert nicht auf Wattpad, ist tatsächlich eine Amazon-Original entwickelte Serie, also ohne Vorlage.
Nee, das hat eine
Oder?
Vorlage.
Wirklich?
Und zwar hat es die Vorlage,
ist das
die genauso heißt, von Jenny Han. Und Jenny Han wiederum hat die Vorlage auch zu To All the Boys I've Loved Before geschrieben.
Ja.
Sie haben also eine Autorin genommen, die schon bei Netflix erfolgreich war mit ihrer romantisch gelagerten YA-Literatur und haben da eine Amazon-Serie draus gemacht. Das war sehr interessant zu verfolgen, wo man richtig merkt, wie Amazon versucht anzuknüpfen an einen Bucherfolg, den es bei Netflix gab. Und dann haben sie geguckt, was hat die Autorin noch geschrieben?
Ach so, und dann habe ich das falsch verstanden, als ich es recherchiert habe, weil ich habe auch genau Jenny Han, ich dachte, sie hätte das als Drehbuchautorin geschrieben.
Nee, sie hat nur später noch irgendwelche, ich glaube bei den To All the Boys hat sie irgendein Buch dann noch, irgendeinen Teil noch mitgeschrieben, wo es keine Buchvorlage gab oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Oder genau bei der Serie, die es dazu noch gab. Da gibt es ja noch eine Spin-off-Serie zu der To All the Boys-Reihe mit der jüngeren Schwester.
Ja, XO Kitty, genau.
Genau. Ja.
Aber interessant, okay, dann passt es ja noch mehr da rein.
Ja. Also, The Summer I Turned Pretty weiß ich nämlich, weil ich die Bücher auch gelesen habe, mal einen Sommer, weil ich dachte, ich brauche mal so schöne, leichte Romantikliteratur.
Ja. Okay.
Und da kommt die dritte Staffel jetzt auch am 16. Juli. Also dann merkt man, da legt Amazon auch schon wieder nach, dass keine Lücken entstehen.
Genau, und Ich und die Walter Boys wurde jetzt auch vor wenigen Tagen um eine neue Staffel verlängert. Also da geht's auch weiter. Was ich ganz witzig finde, ich glaube, es ist auch so ein TikTok-Phänomen, dass diese Conrad und Jeremiah, die beiden Hauptfiguren bei Der Sommer, als ich schön wurde, so ein bisschen das neue Team Edward versus Team Jacob sind.
Wirklich?
Ja, also so habe ich ganz viele Reels dann auch auf Instagram und TikTok gesehen. Und da musste ich dann tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken, dass Twilight im Endeffekt auch genau das Gleiche ist.
Ja.
Oder genau den gleichen Prinzipien folgt, nur dass da Fantasy-Elemente dabei sind.
Ja.
Also auch als wir so drüber gesprochen haben, wo fing dieser Trend eigentlich an oder wo gab es diese Lücke? Ich glaube, dass also diese Geschichte unserer Generation war vielleicht Twilight tatsächlich.
Ja. Und dann so hat man darauf wieder aufgebaut und sagt, man muss ja nicht Fantasy mit reinbringen, sondern da
das
war ja dann
50
Shades of Grey genauso, wo ja auch Fantasy weggenommen.
Gut, da haben sie dann BDSM dazu gemacht, das war dann nochmal was anderes. Aber deswegen, ich glaube, ja.
Ja, spannend.
Das beeinflusst sich irgendwie alles gegenseitig. Und dann kann man natürlich auch noch nennen, es ist gerade ein riesiger Hit bei Netflix. Mala Influencia, Verbotene Liebe. Hat jetzt eine Woche lang auf Platz 1 bei Netflix gestanden, ist auch ein Film aus Spanien, glaube ich sogar, der auf einer Wattpad-Vorlage basiert.
Krass, das Schema, wie das sich immer weiter durchzieht. Ja.
Genau, und es ist ein bisschen eine andere Geschichte. Es geht um einen Bodyguard, der eine reiche Schülerin quasi vor einem Stalker schützen soll. Mhm. Er ist aber auch so der Bad Boy, vorbestraft und keine Ahnung. Und sie ist so eine Vorzeige-Ballettschülerin und so, und dann verlieben die sich natürlich, obwohl sie es nicht sollten. Also es folgt auch wieder ähnlichen Prinzipien. Genau, dann Beautiful Disaster oder Beautiful Wedding mit Dylan Sprouse und Virginia Gardner ist, glaube ich, auch sowas, was in diese Ecke rein fällt. Hatte auch eine Wattpad-Vorlage, ist dann sehr erfolgreich verfilmt worden.
Und Dylan Sprouse war doch auch irgendwann in der After-Reihe drin und hat dann sozusagen seinen eigenen Film gekriegt. Also man hat jetzt hier den Darsteller aus der einen Reihe genommen und den anderen reingesetzt, weil man natürlich denkt, da ziehen die Leute auch noch zusätzlich mit, selbst wenn sie vielleicht die Vorlage nicht kennen.
Genau, also das... Ja,
existiert.
Das existiert auch. Also da, ich glaube, es gibt auch noch sehr viel mehr Sachen. Du hast ja auch gerade gesagt, hier To All the Boys I've Loved Before ist wahrscheinlich auch was irgendwie in diese Sparte so ein bisschen mit reinfällt. Dann auch diese Verfilmung Als du mich sahst, die es auch bei Amazon gab. Das ist nicht ganz YA, würde ich sagen.
Ja.
Das spielt vielleicht auch so ein bisschen eine ältere Zielgruppe zu.
Das ist The Idea of You heißt die im
Englischen,
ne?
Genau, mit Anne Hathaway.
Ja, okay.
Aber das war ja auch so ein bisschen so eine Harry Styles Fanfiction, die auch auf Wattpad gestartet ist, glaube ich.
Ja, spannend. Hast du schon viele Beispiele?
hast du mal
der Tränenmacher gesehen? Da weiß ich nicht, ob das dazu passt oder nicht.
Ich glaube,
bei Netflix. Aber vielleicht nur so peripher.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nur so ungefähr,
was
es ist.
Deswegen frage ich genau. Okay.
Ja.
Mir fällt ansonsten noch Perfect Addiction ein.
Oh, okay.
Das ist auch, das passt so, ist so der nächste Schritt nach Beautiful Disaster, was wiederum die After-Reihe kopiert hat.
Ja.
Und da kam dann tatsächlich auch wieder Castiel Lenden im Regieposten zurück, der ja auch schon, oder die, ich weiß gar nicht, ist ein Mann oder eine Frau, der schon den letzten Teil inszeniert hatte von der After-Reihe oder die letzten Teile, wo man auch gesagt hat, nehmen wir einfach gleiches Regie-Team wieder mit ins Boot. Um da so eine Boxer-Rache-Geschichte, irgendwie eine Frau wird von ihrem Boxerfreund verlassen und schmeißt sich dann an dessen Rivalen ran und dann gibt's da wieder so eine Dreiecksgeschichte, du siehst, worauf das hinausläuft.
Ja, ja, okay.
Genau. Also genau, 50 Shades Twilight haben wir ja schon erwähnt. Und was ich noch ganz interessant fand, um nochmal zurückzucirkeln zu der After-Reihe, die ich immer ungern so nenne, weil das klingt immer so anrüchtig.
Ja, ja.
Im Deutschen heißt die After Passion, glaube ich, einfach die Reihe.
Ah, okay.
Und die ist auch größtenteils bei RTL Plus und die späteren Teile bei Wow und Filmbox. Und das waren ja auch riesige, unerwartete Erfolge im Kino, weil die sehr günstig produziert wurden und dann ganz viele Leute reingegangen sind.
Mhm.
Also After Passion, After Truth, After Love und After Forever heißen die Kinofilme. Und da hat ja Amazon tatsächlich auch schon den letzten Teil noch produziert, After Everything, der schon gar nicht mehr ins Kino kam, weil dann auch im Kino tatsächlich der Erfolg dieser Reihe schon so ein bisschen abflachte, aber sie wahrscheinlich im Streaming dachten, da können wir noch reingrätschen.
Mhm.
Und der hat dann, deshalb hat Amazon Prime dann den fünften Teil, der Everything, After Everything heißt, bei sich ins Programm genommen und produziert, um da irgendwie einen Abschluss zu schaffen, natürlich auch Leute anzulocken.
Mhm.
Der allerdings, ja, meiner Meinung nach der allerschwächste der ganzen Reihe, weil ich habe da tatsächlich bis zum Ende mich dann durchgequält, um das irgendwie zu Ende zu bringen.
Und, ich habe es nur durch den ersten geschafft,
okay,
tatsächlich.
Okay. Ja, mich interessiert dann immer auch so ein Stück weit natürlich, was steckt hinter diesem Phänomen,
ja.
Das zu schauen.
Ja, das kann ich verstehen.
Da können wir natürlich jetzt vielleicht auch noch ein Stück weit drauf gucken, warum gucken sich Leute das überhaupt an?
Ja.
Haben wir da Theorien? Beziehungsweise wir können ja auch von uns selber ein Stück weit ausgehen, warum schauen wir das? Also ein Argument, ich habe es gerade schon genannt, natürlich, was ist das, warum gucken das so viele Leute? Will ich auch reinschauen.
Mhm,
aber total. Andererseits, wenn wir uns jetzt zum Beispiel sowas wie Mala Influencia, was jetzt gerade bei Netflix so groß ist, anschauen, gucken viele, ist lange auf Platz 1 der Film-Top-10-Liste, aber hat eine Bewertung von einer 4,2.
Mhm.
Also, weil ich mir die Bewertung angeguckt habe, habe ich gesagt, kann ich, glaube ich, auslassen, oder?
Mhm.
Oder hat sich trotzdem noch gereizt?
Nee, ich habe es tatsächlich auch noch nicht geguckt. Ich habe jetzt also auch im Zuge des Podcasts so überlegt, ach, vielleicht gucke ich es mir jetzt demnächst nochmal an.
Ja.
Aber ich weiß nicht so genau, ob ich es noch gucke. Ich glaube, also so generell ist halt, glaube ich, einfach dieser Romantikfokus einfach ein Ding, warum das halt viele Leute gucken oder warum das vielleicht auch gerade Jugendliche gucken. Und Romantik wird ja immer so ein bisschen auch belächelt. Ich habe dazu tatsächlich ein tolles Zitat mitgebracht von Celine Song, die ja Past Lives gemacht hat und die auch bald mit Materialists neu im Kino ist, die sich nämlich, also die ja auch romantische Filme macht und sich da so ein bisschen drüber aufgeregt hat, dass Leute das immer so abtun.
Mhm.
Sie hat nämlich gesagt, wenn Menschen sagen, diese Themen wären nicht wichtig, frage ich, nicht so wichtig wie was? Wenn wir Filme schauen, wissen nur die wenigsten, wie es ist, die Welt zu retten, aber wir wissen alle, wie es ist, dich zu verlieben. Es ist das größte Drama in unserem Leben. Es ist lebenswichtig und wir müssen mehr darüber reden.
Oh.
Das fand ich irgendwie total cute, als ich das gelesen habe, weil ich mir so dachte, ich glaube, das ist wirklich das, warum sich Menschen viel mit diesem Thema einfach beschäftigen, weil jeder das irgendwie so ein Stück weit vielleicht nachvollziehen kann.
Mhm.
Fast alle Menschen waren vielleicht irgendwie schon mal verliebt. Deswegen ist das ein Riesenthema in Musik, in Büchern, in Filmen und in Serien und deswegen wollen Leute das halt auch sehen.
Gefühlt jeder Song ist über Liebe.
Genau, genau. Und ich glaube, also jetzt muss ich wieder leider sehr generalisiert formulieren, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber ich glaube, gerade Frauen werden oder junge Mädchen werden schon sehr von früh oder von klein auf dazu sozialisiert, Bindungen oder zwischenmenschliche Beziehungen als sehr wichtig wahrzunehmen.
Mhm.
Also uns wird sehr früh, glaube ich, so infiltriert. Romantische Liebe ist wichtig oder das Wichtigste im Leben. Heirat ist wichtig, Familie ist wichtig und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man schon mit diesem Gedanken aufwächst, ist das halt einfach ein Thema, mit dem man sich dann eben auch gerne weiter beschäftigt und das halt eben auch gerne sehen möchte. Und ich glaube, das eine bedingt dann wiederum das andere. Dadurch, dass es so viele Filme und Serien und so weiter darüber gibt, wird es dann natürlich auch immer wichtiger für die Leute im Leben. Also es ist so ein Zusammenspiel, aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich dem auch einfach so ein bisschen zugrunde, warum man sich gerne damit beschäftigt.
Und leider natürlich auch umgekehrt, wenn man den Spieß umdreht und sagt, leider ist es auch in heutigen Zeiten immer noch so, dass häufig so ein Männerbild transportiert wird von Männer sollen jetzt die Gefühle nicht so stark zeigen oder sowas. Irgendwie ist natürlich schon langsam ein bisschen mehr aufgeweicht, aber trotzdem ist es schon noch ein etwas, was gelehrt wird vielen Jungen, die dann natürlich sagen, nee, Romantikfilme schaue ich mir nicht an.
Ja, ja, genau. Und so werden dann die Fronten irgendwie so ein bisschen geklärt, so. Noch mehr.
Du darfst nur Action und du darfst nur Romantik gucken.
Ja, genau. Genau, und ich glaube auch, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin schon einmal so gesagt habe. Ich glaube auch, gerade weil diese Stoffe von Frauen geschrieben werden, ist es halt einfach auch nochmal so ein Zugpferd oder irgendwas, wo sich Frauen vielleicht auch mehr oder junge Mädchen vielleicht auch noch mehr repräsentiert sehen, weil sie sich eben vielleicht dann gut in die Hauptfigur einfühlen können. Ne? Und das Männerbild, was da gezeichnet wird, ist, glaube ich, halt irgendwie auch so ein bisschen so ein Idealbild, was sich vielleicht viele halt eben auch wünschen. Also einmal ist es so der Bad Boy, der irgendwie gut aussieht, der von allen irgendwie angebetet wird, der irgendwie auch so ein bisschen gefährlich oder Gefahr ausdrückt, ne?
Und aber letztendlich vielleicht doch nur missverstanden.
Genau, eigentlich ist er nur missverstanden. Eigentlich hat er irgendwie eine tragische Vergangenheit oder so, die man nur aufarbeiten muss. Und dann ist er irgendwie der totale Engel. Ich glaube, das ist einem vielleicht auch gerade, wenn man noch nicht so viel Beziehungserfahrung hat, so als Teenie, ist das vielleicht so ein bisschen das Idealbild von Liebe oder wie man sich das vielleicht gerne vorstellt oder wie man sich so den Traumtypen vielleicht gerne vorstellt. Aber ich glaube, das ist dann irgendwie was, ja, was dann eben viele vielleicht auch dahin zieht.
Finde ich aber eigentlich interessant. Man könnte auch sagen, wir fangen gleich von vornherein bei dem Good Guy an, bei dem begehrenswerten Mann, der alles richtig macht. Aber man ist dann doch irgendwie in dieser erstmal ein bisschen negativeren Männerschiene verhaftet, um das dann umdrehen zu können. Vielleicht natürlich auch, wenn man einfach Konflikt braucht, um so einen Film oder eine Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, was anderes wäre dann halt wiederum auch langweilig.
Ja,
so, ne?
Ja.
Also den Good Guy kannst du halt nicht so gut erzählen. Und das ist dann ja auch wiederum irgendwie problematisch, weil sich dadurch dieses Bild ja immer mehr reproduziert. Also deswegen finde ich halt auch, dieser Trend ist einerseits irgendwie ganz großartig, wenn man sich überlegt, irgendwie Frauen bekommen die Möglichkeit, sich auszudrücken, ne, so über Wattpad oder so. Und solche Geschichten werden dann so erfolgreich verfilmt. Also finde ich irgendwie total bemerkenswert, ne, dass man Frauen endlich mal eine Stimme gibt irgendwie. Aber auf der anderen Seite kommen dabei halt wirklich dann auch, ja, manchmal einfach problematische und stereotype Rollenbilder irgendwie bei raus, gerade so was das Männerbild angeht. Aber auch so ein bisschen, was das Frauenbild angeht, weil das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, das wollte ich unbedingt noch dazu sagen. Weil mir ist auch aufgefallen, es gibt nämlich häufig, anders als die Hauptfigur, gibt es auch andere Frauenfiguren und die sind dann häufig so die Zicke oder die Schlampen in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, weil sie irgendwie da mit allen rummachen und die Hauptfigur ist halt häufig so, ich bin aber nicht so, ich bin nicht wie die anderen. Und so ein bisschen Pick-me-Girl-Verhalten, sage ich jetzt mal, das andere Frauen abwertet. Und das ist dann halt auch nicht so cool, wenn man das so erzählt.
Also manchmal wird es ja dann schon auch wieder aufgebrochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Maxton Hall denke, da ist es die Schwester von James Beaufort, die ja dann irgendwie auch ein Verhältnis mit ihrem Lehrer hat, mit Konsequenzen.
Genau.
Wo man denkt, okay, da steckt jetzt doch noch mehr hinter der Fassade, die man erstmal präsentiert bekommt. Aber
total.
Das kann ja nicht unbedingt ein Film immer alles bringen. Also gerade Serien haben ja immer die Chance, Charaktere längerfristig auszuloten und denen dann auch noch mehr Facetten zu geben. Aber so ein Film, da ist man dann halt dann reduziert auf, okay, das ist jetzt die Gegenspielerin, die irgendwie besiegt werden muss, wenn man so will, in einer Romantikkomödie.
Ja, total. Deswegen also würde ich auch jetzt nicht alles so in einen Topf werfen. Da gibt's bessere und schlechtere
aber
Beispiele.
Du hast völlig recht,
so, aber
dass es einfacher ist, das dann so in Schubladen zu stecken und zu sagen, hier die liebe, literarisch interessierte Heldin schwingt sich auf und wächst über sich hinaus. Und spannend. Wenn ich mir dann ansonsten noch so angucke, warum man jetzt in diese Sachen auch immer wieder gern reinschaut, ich meine, ich tue es ja auch gern, ich gucke ja auch dann eine Romantikkomödie, da sitze ich häufig am Abend da und denke mir, oh, ich brauche jetzt irgendwie was Bequemes, wo ich mich reinlegen kann, wo ich nicht die große Erwartung habe, jetzt vielleicht total überrascht zu werden. Also gerade das Romantikgenre ist jetzt nicht dafür bekannt, dass da große Twists um die Ecke kommen, also zumindest nicht immer, sondern dass es auch schon Themen sind, in denen ich mich auskenne, weil ich es halt schon mal gesehen habe. Und ich denke, da spielen dann auch solche romantischen Tropen häufig eine Rolle, also Romantic Tropes. Wir haben auch ein paar schon angesprochen in diesem Podcast, weil man einfach weiß, was man kriegt. Sie sind nach einem bestimmten Schema gestrickt und trotzdem gibt's halt so viel Unterschiedliche, dass man sie zwar kennt, aber dann doch eine gewisse Abwechslung hat. Also es ist nicht immer der Bad Boy, der erobert oder rumgekriegt werden muss. Ich habe mir einfach ein paar aufgeschrieben, weil ich es interessant fand, was man so alles finden kann. Also Enemies to Lovers ist ja natürlich ganz, ganz klar so eine Kuscheldecke von sie hassen sich und dann lieben sie sich trotzdem, nachdem sie sich irgendwie bekriegt haben. Dann gibt's auch immer wieder sowas wie Fake Relationship, also Beziehungen, die auf einer Lüge aufbauen, wo erstmal nur vorgegeben wird, dass man ein Paar ist. Man hat's in To All the Boys I've Loved Before bei Amazon. Man hat's in der ersten Bridgerton-Staffel, wo dann Menschen, die nur so tun, als würden sie sich mögen, sich dann auf einmal doch mögen, obwohl sie am Anfang ja gefühlt gar nicht miteinander zu tun hatten. Umgekehrt zu Enemies to Lovers gibt's auch Friends to Lovers. Also aus Freunden, aus denen dann Liebende werden, nachdem sie jahrelang irgendwie nur nebeneinander Freunde waren, entdecken sie auch, Mensch, wir könnten ja auch als Paar funktionieren. Sowas wie verbotene Liebe, Forbidden Love, ist natürlich auch immer wieder gern gefragt. Wir haben es in der Culpa-Reihe, da sind's irgendwie Stiefgeschwister.
Ja.
Und irgendwie ist es ja, ich meine, sie sind ja nicht blutsverwandt, deshalb ist es, spricht ja eigentlich nichts gegen die Beziehung, außer dass die Eltern verheiratet sind. Aber irgendwie ist es auch so ein Thema, wo man denkt,
es ist weird, vor allem, weil sie sich Bruder und Schwester nennen. Genau. Ich glaube, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen komisch. Wenn sie das nicht machen würden, weil sie müssen es ja. Also ja, eigentlich müssten sie es nicht tun, machen es aber irgendwie ständig. Und dann denkt man sich so, okay, das ist jetzt weird.
Und ich finde es auch interessant, wie die Reihe mit diesem Thema umgeht, nämlich gar nicht.
Ja.
Es gibt irgendwie einen Satz, ich glaube, der im ersten Teil fällt, wo irgendwie einer von den besten Freunden mal kommentiert, seid ihr da jetzt eigentlich jetzt Bruder und Schwester zusammen? Und ich so, und dann wird einfach nicht mehr drüber gesprochen.
Mhm.
Obwohl es ja eigentlich, sage ich mal, schon der größte auch Anziehungspunkt dieser Kontroverse ist. Weil es wird irgendwie gesagt, gerade am Ende des ersten Teils, ja, sie dürfen nicht zusammen sein, die Eltern heißen das nicht gut. Aber warum wird gar nicht so richtig ausgelotet? Das ist eher so ein unbestimmtes Tabu, was jetzt nicht weiter ausdiskutiert werden muss.
Mhm.
Oder ging das anders, als du den Film geguckt hast? Dass du dachtest, das hätte dir noch mehr irgendwie angesprochen werden sollen?
Ich weiß irgendwie auch nicht. Also gerade weil es so problematisiert wird, vielleicht. Also ne, weil es so im zweiten
Dreh- und
Teil
Angelpunkt eigentlich der Erzählung
genau,
sein könnte.
Genau, genau. Ja. Ist es dann irgendwie so, okay?
Ja.
Wird so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ja. Aber genau. Auch der Altersunterschied. Also das ist ja auch so ein Ding, ne, was so nicht so richtig thematisiert wird.
Sind die so viel unterschiedlich?
Ja, ich habe das nochmal nachgeguckt. Okay. Er ist glaube ich 22 und sie ist 17.
Aha.
Und da machen sie ja auch öfter mal so Witze drüber, dass sie nicht volljährig ist und so, aber das wird trotzdem auch nicht dann mehr so richtig thematisiert.
Okay, dass das ja auch eine Straftat sein könnte dann, okay.
Ja, genau.
Ich glaube, sie wird dann irgendwie auch bald 18.
Ja, ich glaube, im zweiten wird sie 18, ja, aber.
Um das schnell aus dem Weg zu räumen, aber
ja, ja.
Ist ja gerade schwierig bei so Jugendthemen, wenn dann da die Grenze irgendwo gezogen wird.
Mhm.
Okay, dann haben wir ansonsten an romantischen Tropes noch sowas wie Love Triangle, also das Liebesdreieck, ganz klassisch von Twilight bis überall hin. Opposites attract, Gegensätze ziehen sich an. Natürlich, dass Menschen völlig unterschiedlich sind und trotzdem zusammenpassen. Bad Boy haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Gibt natürlich auch Bad Girl, wo dann jeweils der andere immer natürlich die andere ist. Also wenn einer so richtig über die Stränge schlägt, dann ist meistens der andere ganz brav und lieb und wohlerzogen. Second Chances, She Fixed Him gibt's auch noch eine Trope. Also sie hat ihn sozusagen geheilt von seinem bösen Bubentum.
Mhm.
Grumpy meets Sunshine, Best Friend Sister ist auch eine Sache, die immer wieder kommt. Also es gibt wirklich sehr viele, wenn man sich da erstmal reinliest, an vor allem auch literarischen Tropen, die da immer wieder ausgepackt werden. Und da habe ich mich auch gefragt, also man erkennt sie zwar, aber anscheinend ist ja dann doch das Verlangen danach da, das wiederzusehen, weil man will eine neue Version dessen, was man schon kennt, sehen, um sich dann, da komme ich wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt, zu sagen, ach, da kann ich mich reinlegen, ohne jetzt irgendwelche schlechten Gefühle erwarten zu müssen, weil ich ja irgendwie weiß, was am Ende steht.
Mhm. Ich glaube, es ist halt auch schwierig, was komplett Neues zu erzählen, ne? Weil, also
irgendwann sind alle romantischen Konstellationen ausgeschöpft, meinst du?
Ich meine, wie gesagt, also man könnte dann halt so ein bisschen. Es gibt immer wieder Variationen, wo man kleine Sachen vielleicht verändern kann oder man könnte halt wirklich mal mehr queere Geschichten zum Beispiel auch erzählen.
Mhm,
so, ne? Aber so innerhalb dieser Tropen oder Figuren oder Beziehungskonstellationen muss man sich ja vielleicht auch irgendwie so ein Stück weit bewegen.
Mhm.
Ich finde es halt dann nur irgendwie spannend, dass halt bestimmte Tropen wahrscheinlich beliebter oder erfolgreicher sind als manche. Ne? Wir haben jetzt sehr viel über dieses Bad Boy Ding und Enemies to Lovers geredet oder Opposites Attract. Ich glaube, das ist ja was, was so sich wahrscheinlich am meisten durch diese Phänomene zieht. Und das ist halt schon irgendwie spannend, ne, dass das so das Erfolgreichste ist oder ja.
Ja.
Schon. Oder das ist auch das, was Leute dann auch immer und immer wieder sehen wollen, ja.
Ja. Und deshalb finde ich ja spannend, dass zum Beispiel so Serien wie Bridgerton, wenn wir nochmal zu Netflix rüberspringen, dann ja auch gesagt hat, okay, wir haben ja diese Buchvorlagen, die auch alle existieren und in jeder Staffel gibt es eine neue Trope, die ausgelotet wird. Also Staffel 1 hatte dieses Fake-Dating, sie tun sich als Paar zusammen, obwohl sie keins sind. Die zweite Staffel war Enemies to Lovers, wo sich zwei zusammenraufen. Die dritte war jetzt Friends to Lovers und in der vierten geht es dann so eine Cinderella-Story, gesellschaftliche, unterschiedliche Gesellschaftsschichten, die zusammenkommen müssen. Da geht es auch alles in eine Serie zu verpacken, wenn man halt mehrere Staffeln hat, um das auszuloten. Deshalb bin ich so ein bisschen gespannt, ob Maxton Hall Staffel 2 jetzt was anders machen wird oder ob das einfach weiter in dieses, was wir jetzt schon in der ersten Staffel bekommen haben, integriert wird. Weil irgendwie braucht man ja doch eine Entwicklung bei einer Serie, um dann vorangetragen zu werden. Oder denkst du, das lohnt sich auch, das einfach so immer weiter plätschern zu lassen, wie wir es bisher hatten?
Ja, ich glaube, es ist halt schwierig, das im gleichen Paar quasi anders zu machen, weil also es geht ja dann meistens um dieses Kennenlernen oder wie kommen sie zusammen und ich wüsste jetzt nicht, wie man die beiden jetzt nochmal anders zusammenbringen sollte, weißt du, was ich meine? So, weil jetzt sind sie ja schon so einmal Enemies to Lovers gewesen so und dann sind sie halt jetzt irgendwie zusammen und ich glaube, jetzt ist es vielleicht dann eher so eine etwas klassischere Erzählung, wo dann Probleme kommen und dann reißt es sie wieder auseinander und dann kommen sie wieder zusammen.
Das ist ja häufig so, dass
so
sie dann sich trennen oder sie sich trennt und er sich trennt.
Genau, deswegen, ich glaube, da kann man jetzt nicht, also in den Nebenfiguren vielleicht, ne, das könnte man vielleicht machen, aber genau, es ist ja keine Ensemble-Serie wie Bridgerton, die sich jede Staffel um neue Hauptfiguren dreht und so.
Ist dann eher das aber, Will They, Won't They, was man in anderen Serien ja viel hat, sowas wie Bones oder so, kommen die Hauptfiguren zusammen oder nicht?
Wie schaffen sie es dann am Ende doch noch, ja.
Und skurrilerweise, ich habe jetzt vor kurzem gerade die fünfte Staffel von You gesehen, dieser Serienkiller-Serie bei Netflix. Und das fand ich auch ganz spannend, weil sie ja auf so einer Note endet, ohne jetzt zu viel zu spoilern oder zu verraten, wo auch so ein bisschen in Frage gestellt wird, dass natürlich auch viele diese Serie gucken, um diesen die Hauptfigur, diesen Stalker-Serienkiller Joe anzuhimmeln, was natürlich irgendwie eine falsche Herangehensweise ist, was die Serie dann doch nicht sagen will, aber wo sie dann auch wieder in diesem Kontext gelesen wurde, so ein Stück weit von einigen jüngeren Fans wahrscheinlich auch, dass man also auch bisschen aufpassen muss, was man da eigentlich schaut und wie man es schaut. Ja.
Auf jeden Fall.
Naja.
Schwieriges Thema auf
schwieriges
jeden Fall.
Schwieriges Thema. Also tut das gerne reflektiert, euch diese Serien anzuschauen. Aber ich bin auf jeden Fall kein Fan von diesem Wort Guilty Pleasure, dass man etwas guckt und sich dafür schämt. Also wenn ihr es guckt, dann seid stolz darauf, wenn es euch gefällt. Aber ich muss doch zugeben, ich gucke mir solche Macher auch manchmal an und bewerte sie dann einfach trotzdem schlecht am Ende, wenn sie mir nicht gefallen haben. Gehst du manchmal in so eine Romantikkomödie rein und sagst, wird wahrscheinlich jetzt nicht der große Wurf, aber ich schaue es mir trotzdem an. Und wenn ja, warum?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also genau diese Sparte ist dann schon häufig so, dass ich nicht so viele Erwartungen habe und dann trotzdem einfach reinschaue, genau weil es mich halt interessiert, so als soziologisches Phänomen einerseits. Ne, genau so, was guckt die Jugend heutzutage gerne, aber auch, weil es halt irgendwie einfach Entertainment ist, so ein leichtes Entertainment. Aber es gibt andere Romantikstoffe, wo ich auch schon Erwartungen drin habe, so zum Beispiel Bridgerton ist sowas, ne? Oder Heartstopper, das sind ja auch romantische Geschichten, die aber wirklich gut und umfassend und vielschichtig halt auch erzählt sind, gerade weil sie viele Figuren vielleicht auch mitbehandeln können, was ich dann
und manchmal auch diese Tropen aufgreifen, um sie vielleicht noch ein Stück weiterzudenken oder auch auf den Kopf zu stellen.
Genau, um sie halt aufzubrechen, genau, und wo man dann so denkt, ja, das da hat man jetzt wirklich irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft auch rausgezogen, keine Ahnung. Nee, aber auch gerade so bei Netflix kommen ja auch wöchentlich fast irgendwelche romantischen Komödien irgendwie rein, die auch sehr billig produziert sind und so weiter. Ich liebe diese Sachen. Und ich bewerte die meistens dann tatsächlich auch eher so mit 1,5 Sternen oder 2 oder so. Ich gucke sie mir aber trotzdem einfach sehr gerne an, weil es ist einfach irgendwie Wohlfühl, Entertainment und ich mag es auch ganz gerne, mich manchmal über solche Sachen aufzuregen. Also gerade wenn sie solche Sachen, so Stereotype und sowas bedienen, die einfach irgendwie sehr schlecht gemacht sind und so, dann freue ich mich manchmal halt auch so, dass so ein bisschen zu Hate-Watchen, sage ich jetzt mal. Ja, also deswegen so Guilty Pleasure, ich kann es schon manchmal verstehen. Ja. Ich finde, man sollte das auf jeden Fall nicht so abwerten im Sinne von, das sind so Frauenfilme oder sowas, so misogyn und sowas, das geht gar nicht. Aber trotzdem kann man sie natürlich kritisieren, wenn sie wirklich schlecht gemacht sind. So. Und ich finde, das ist dann auch okay.
Du bist nicht die einzige. Amazons Erfolgszahlen sprechen dafür, dass auch viele Leute sich dafür begeistern können. Und finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, damit lassen wir es auch stehen. Und irgendwie witzigerweise sind wir bei unserem Dad-Serien-Podcast bei einem recht ähnlichen Fazit auch angekommen gewesen, dass es uns einfach ein gutes Gefühl gibt, das zu gucken. Und dass diese Entertainment-Ablenkung wollen natürlich auch viele, wenn sie streamen. Also gibt's in Form von Action, gibt's auch in Form von Romantik. Und lasst uns in diesem guten Gefühl versinken und ein bisschen natürlich auch reflektieren, was wir schauen. Und hört dann gerne noch weiterführend den Dad-Serien-Podcast oder wenn ihr noch weitere Phänomene mit uns und Streaming-Trends erforschen wollt, haben wir auch einen True-Crime-Podcast, wenn ihr noch ein Stückchen zurückscrollt. Schreibt uns natürlich auch gern, welche Unterhaltung, die wir hier besprochen haben, euch gefällt oder nicht gefällt und was ihr so generell noch schaut, vielleicht auch weiterempfehlen würdet in der Sparte. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören und ich danke dir, Joanna, dass du hier mal ein bisschen mit mir unsere Romantikader ausgelotet hast. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen ein romantisches Stream was Schönes.
Tschüss.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.